Es freut mich, dass wir unser Studium im Buch Hiob fortsetzen können. Wir sind dabei, die Rede Gottes, die er gesprochen hat an den Hiob und teilweise auch an die Freunde, etwas näher zu betrachten. Wir haben gesehen, dass Gottes Rede auf den ersten Blick nicht wirklich die Rede ist, die man sich vorstellt, von einem Gott kommen würde. Sie hat nicht Dinge drin, die einen auf den ersten Blick faszinieren. Und dennoch müssen wir davon ausgehen, und jeder, der Gott ein bisschen näher kennt, weiß, dass Gott kein Wort zu viel oder zu wenig sagt. Man weiß, und der, der Gott kennt, weiß, dass Gott, wenn er redet, ernst zu nehmen ist. Aber es scheint so, dass diese Rede, weil sie so einfach ist, nicht verstanden wird und auch nicht ernst genommen wird. Weil ist diese Rede wirklich die Antwort auf die Fragen des Hiobs? Geht Gott darauf ein, auf das Problem, das Hiob und seine Freunde haben? Löst er das Dilemma auf? Und was ist eigentlich die Botschaft, die Gott hier dem Hiob und allen seinen Freunden und auch uns heute sagen möchte? Wir haben in der letzten Stunde gesehen, dass Gottes Methode eine ist, die dem entspricht, wie unser Geist gebaut ist. Das heißt, er muss selber nachdenken. Gott gibt ihm keine vorgekauten Dinge, sondern er gibt ihm eine Information, so wie in einem Rohmaterial. Und da muss er jetzt, der Geist des Menschen, finden, was will ihm denn Gott sagen? Es fordert zum Nachdenken, zur Aktivität des Geistes auf. Immer dann, wenn Gott spricht, ist das nicht ein totes Ende einer Information, sondern es öffnet eine Mine, wo man dann sich verliert, weil es so fantastisch ist, wenn man begreift, was er sagt. Deshalb verwendet Gott in seiner Rede Fragen. Er will durch Fragen genau das erreichen, dass jemand nachdenkt. Er stellt aber nicht nur Fragen, sondern er bringt eine Information, die ist aber, wenn man so will, verschlüsselt in Bildern. Aber damit wir sie auch entschlüsseln können, verwendet Gott bekannte Elemente, damit wir dann, so wie Hiob, die Antwort selbst aus dem, was Gott sagt, finden und uns geben können und damit befriedigt sind. So, Gott hat eine wunderbare Methode, uns Dinge beizubringen. Aber sie erfordert von unserer Seite Aktivität. Es ist so fantastisch, dass Gottes Art, etwas jemandem beizubringen, so anders ist als das der heutigen Zeit. Heute will man dem Menschen alles Vorgekaute bringen. Man bringt ihm sozusagen Beweise. Also muss er nichts mehr suchen. Die Medizin ist auf sogenannte Beweise gegründet. Damit musst du den Beweis, der einmal erbracht worden ist, dir nicht mehr geben. Das heißt, du musst ihn dir nicht mehr herstellen. Du übernimmst nur das, was ein anderer sozusagen bewiesen hat in seiner Studie und setzt es um. Und damit bist du wissenschaftlich okay. Damit bist du wirklich drin in der Sache. Dabei ist das genau Anti-Nachdenken. Das ist gegen jede Wissenschaft. Das heißt, in dem Sinne, die Wissenschaft sollte ja zum Nachdenken, sollte zur Herausforderung führen. Sie sollte Antworten geben. Wisst ihr, Gott stellt nicht nur Fragen, er gibt Antworten. Aber er gibt sie so, dass unser Geist sie selbst herausfinden muss. Und sie ist so weit gefächert, dass sie letztendlich ins Unendliche übergeht an Informationen, die sie hat. und immer wieder nachgeschlagen werden kann und Neues daraus verstanden werden kann. Das ist nicht so wie einmal etwas bewiesen, also jeder nimmt den Beweis an. Nein, Gott möchte und er ist genau der, der weiß, wie er uns gemacht hat. Und ohne Aktivität gibt es keine Erkenntnis. Wir müssen uns selber anstrengen. Wir müssen selber etwas tun, um an den Kern der Erkenntnis zu kommen. Wir müssen selber tief graben, wenn wir wollen, es wissen und es umsetzen. Und ich muss sagen, ich habe gegraben. Ich habe zu Gott geschrien, schon längere Zeit, weil ich sage, ich will wissen, wenn es drankommt, dass diese Rede wir besprechen müssen in dieser Betrachtung des über Hiob, dann will ich wissen, was du sagst. Dann will ich den Kern der Botschaft verstehen. Und wenn man den Kern mal hat, das ist so der Eingang in die Mine, dann kann man in der Goldmine graben, wie viel man will. Weil dann wird sie einem eine Schönheit nach der anderen herausgeben und man kann sich freuen und der Geist kann wachsen an Erkenntnis. So, wir haben gesehen den Inhalt der Rede Gottes. Er stellt sich vor als der liebevolle Schöpfer. Wir haben es gesehen, auf den Details achtende Gott. Er ist ein sehr fürsorglicher und vertrauenswürdiger Vater. Er kümmert sich hier im Kapitel 38, Vers 41, um die Jungen des Raben. Er sagt, wer beschafft das Futter für den Raben, wenn seine Jungen zu Gott rufen und herumschwirren, weil sie nichts zu fressen haben? Wer? Er ist es, der für alles sorgt. Kein Haar fällt von uns auf den Boden. Kein Spatz, sagt Jesus in der Bergpredigt, dass der Vater nicht unter seiner Kontrolle hat. Und das übersteigt natürlich unser Vermögen, dass das so möglich ist. So ist Gott. Er ist ein allmächtiger, allgegenwärtiger Gott. Aber das, was am wichtigsten in dieser ganzen Rede und am Inhalt ist, ist, Gott stellt sich dar als der gerechte Richter, der dem Gottlosen seine Taten vergilt. Und er kommt, und wir haben uns letztes Mal die Frage gestellt, kommt er, um Hiob zu rechtweisen oder zu bestätigen? Kommt er, um Hiob zu rechtfertigen als treuen Diener oder kommt er, um ihn als treuen Diener zu beschämen? Und wir haben es letztes Mal schon gesagt, Gott kommt, um seinen treuen Diener zu rechtfertigen, um ihn zu bestätigen und ihn eine Stufe weiter zu führen in der Erkenntnis der Gerechtigkeit Gottes. Ich möchte, dass wir uns die Frage stellen jetzt. Wir haben gesehen die Methode, wir haben gesehen den Inhalt, aber was ist die Botschaft letztendlich? Wisst ihr, die Methode ist eindeutig, der Inhalt relativ auch, ja, da das kommt deutlich hervor, sind ja da die klaren Worte. Aber jetzt, das Entscheidende an der ganzen Sache ist, was ist die Botschaft Gottes an Hiob? Was will er sagen durch all diese Fragen, durch all diese Bilder in diesen vier Kapiteln? Was ist sie? Und ich habe mir eine Frage gestellt und möchte, dass wir sie überlegen. Weshalb stellt sich Gott als so ein großer Gott dem Hiob vor, der alles weiß, der alle Dinge in seiner Hand hält? Warum stellt er sich in dieser Größe dar? Hat es Gott notwendig, um Hiob zu demütigen? Ich wollte die Frage stellen, hat es Gott nötig anzugeben und Hiob zu demütigen? Ist es das, warum er so im Wirbelwind erscheint? Ist es, weil Hiob nicht weiß, dass Gott der große Schöpfer ist? Weiß das Hiob nicht? Doch, Hiob erklärt es deutlich, dass Gott alles kann und niemand gegen ihn was tun kann. Und das ist dann an der anderen Stelle auch seine Not, weil er hat keinen, mit dem er gehen könnte und sagen, Herr, ist das richtig, was du mit mir tust? Ich habe keinen Mittler. Oh, dass es jemanden gäbe, der noch zwischen mir und ihm wäre, sodass man sehen würde, dass meine Sache richtig ist und meine Sache gerecht. Und er handelt an mir wie mit einem Feind. Und er lässt diese Sache auf mich kommen, obwohl ich dafür nichts getan habe. Weiß er nicht, dass er der große Schöpfer ist? Doch, er weiß es. Weiß Hiob nicht, dass Gott allmächtig ist? Doch, er weiß es. Weiß Hiob nicht, dass er mit Gott nicht streiten kann? Er erklärt das doch selbst. Hiob sagt doch selbst. Hiob sagt selbst, oh, dass ich mit ihm ins Gericht gehen könnte. Und Gott sagt ihn ja hier und fragt ihn in Kapitel 40, will der Haderer mit dem Allmächtigen rechten, wer Gott tadelt, soll nun antworten. Und dann weiter, Vers 8, willst du mein Rechtsurteil zunichte machen und mich schuldig sprechen, damit du gerecht bist? Das sind Fragen, die Gott an den Hiob stellt. Hiob, du willst Gerechtigkeit. Weißt du, wie das geht? Kannst du mit mir streiten? Der Hiob weiß, dass er nicht kann mit Gott streiten. So weiß Hiob nicht, dass er den Behemoth und den Leviathan nicht bekämpfen kann? Gott gibt ihm eine Lehrstunde und sagt, hier, der Behemoth und der Leviathan, du kannst gegen die nicht ankämpfen. Die sind dir zu groß und zu mächtig und sie haben viele Details, gibt Gott da weiter, die uns erkennen lassen, wen Gott dort meint. So, was will Gott sagen in diesen vier Kapiteln? Wir vergessen nicht, was das Thema des Buches ist. Was sind die Fragen, die Hiob hatte? Ist Gott ungerecht, wenn er den Unschuldigen, dem Übeltäter übergibt? Tut Gott etwas Falsches, wenn er seinen treuen Knecht, dem Teufel, in die Hände gibt, damit er ihn prüft und ihn als unschuldig erfindet? Ist Gott ungerecht, wenn er das tut? Wenn er den Gerechten zu Unrecht leiden lässt? Das ist die große Frage der Gerechtigkeit Gottes. Und dann natürlich kann ein Sünder, so wie Hiob, der einmal ein Sünder war, auch unschuldig sein, das heißt, kein Sünder mehr sein? Das sind die zwei Fragen. Das sind das Thema des ganzen Hiob-Briefes. Zusammengefasst. Darum geht's. Und hier streiten sich. Hiob sagt etwas und die Freunde sagen etwas anderes. Und jetzt muss Gott eingreifen, damit er die Sache auflöst. Die Geschichte wäre keine Geschichte. Wir würden ohne eine Antwort bleiben, würde Gott hier nicht eintreten und uns die Antwort geben auf dieses Ringen dieser Menschen. Aber leider versteht man einmal nicht die Fragestellung, wobei die ist ja nicht so schwierig zu verstehen, sondern man versteht nicht die Antwort, die Gott gibt. So, bevor wir diese Antwort geben, lasst uns nochmals die Definition der Ungerechtigkeit anschauen. Was ist Gerechtigkeit und was ist Ungerechtigkeit? Und ich denke, hier in diesem Bild zeigt sich, dass Gott, der das Gesetz ist und das Gesetz gemacht hat, gleich ist mit Gottes Gerechtigkeit. Das heißt, sein Gesetz, sein Wesen ist seine Gerechtigkeit und es ist sein Gesetz. Und ich möchte das deutlich machen in meiner Tätigkeit als Arzt. Wenn ich den Menschen betrachte und mit ihm spreche, dann ist es immer in der Basis des Kampfes, der Konflikte. Sie gehen immer um Ungerechtigkeit. Und um Gerechtigkeit natürlich. Aber um Gerechtigkeit streitet man nicht. Man will die Ungerechtigkeit wegtun, die uns zuwider ist. Und das ist das, was uns im Wesentlichen sehr krank macht. So, alles, worauf wir aufbauen, alle unsere Bedürfnisse sind mit Gerechtigkeit verknüpft. Ja, wenn jemandem die Freiheit eingeschränkt wird, dann sagen wir, das ist ungerecht. Wenn jemand gelogen hat, dann ist das ungerecht. Wenn jemand betrügt, dann ist das ungerecht. So, ihr seht, die Ungerechtigkeit ist sozusagen überall vorkommend bei der Nichtbefriedigung dessen, des Bedürfnisses, die Gott uns auf geistiger Ebene gegeben hat. So, die Gerechtigkeit ist die Basis. Und wir haben letztens gesehen, dass wir die Gerechtigkeit nach der Schrift nicht verstehen können, solange wir Babys sind, solange wir Milch trinken. Ein Milchtrinker, der kommt nicht dazu, dass er versteht die Gerechtigkeit. Er geht nicht vorwärts zur Vollkommenheit, weil er sie immer wieder zurückkehrt an die alten Dinge. So, Gottes Gerechtigkeit zu verstehen, weil sie die Basis ist, wo alles rauskommt, ist deshalb das Entscheidendste, denke ich, für uns, wenn wir wollen in diesem Kampf, der kommt, bestehen. Deshalb müssen wir wissen, was ist die Ungerechtigkeit und was ist die Gerechtigkeit. Wir haben gesehen, Gerechtigkeit ist Gott selbst, er, dessen Gesetz Gerechtigkeit ist. So, jede Sünde, jeder Selbstbetrug ist Ungerechtigkeit und ist gleich Übertretung des Gesetzes Gottes. So, damit haben wir eine klare Definition, was Ungerechtigkeit ist. Ungerechtigkeit ist Sünde und letztendlich das Gegenteil des Gesetzes Gottes. Und wir sehen hier oben, das Gesetz Gottes ist das, was die Liebe Gottes ausmacht. So, jetzt schauen wir uns an, nochmal in Erinnerung bringen, was ist das Gesetz? Weil wenn man das Gesetz nicht versteht, weiß man auch nicht, was Ungerechtigkeit ist. Das ist das große Manko der heutigen Christenheit, wie auch der Mediziner. Weil wir das Gesetz des Lebens nicht kennen, können wir auch nicht sagen, wo kommt die Krankheit her. Und wir können auch nicht sagen auf religiöser Ebene, was müssen wir verändern, damit sich etwas anders ergibt in unseren Gemeinden. Das Gesetz Gottes zu verstehen, ist also zentral für alle Bereiche des Lebens. Und dieses Gesetz Gottes, haben wir gesehen, ist ganz einfach, es durchdringt alles in der Natur. Es ist das fundamentalste Gesetz aller Funktionen. Es beginnt mit Nehmen, um zu geben, und das bringt die Frucht. Das ist das Gesetz des Lebens. Und es wird dargestellt, wunderbar, in den 10 Geboten. So, nehmen, um zu geben, das ist das Gesetz. Und jetzt gibt es natürlich in den 10 Geboten durch den Eintritt der Ungerechtigkeit, hat uns Gott 10 Begriffe gegeben oder 10 Formulierungen, die uns das Gesetz erklären sollen. Und deshalb müssen wir verstehen, wenn das Gesetz Gottes nehmen und zu geben ist, jetzt müssen wir verstehen, was sagen die 10 Gebote? Wie sind sie aufgebaut? Und seitdem ich erkannt habe, was das Gesetz des Lebens ist und die 10 Gebote sind, dadurch sind die 10 Gebote ein großer Schatz geworden. Weil sie sind fantastisch aufgebaut. Das erste Gebot sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich geführt aus Ägyptenland. Ich bin die Quelle, woher du nehmen sollst. Nimm nirgendwo anders. Das zweite und das dritte werden wir sehen, verbieten, irgendwo anders zu nehmen. Das vierte ist an sich das reinste Nehmegebot. Im ersten wird auch schon verboten, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und hier, du sollst kein Bildnis noch Gleichnis und so weiter machen. So, das reinste Nehmegebot ist letztendlich das vierte Gebot, wo sich Gott genau als der zeigt, der er sich auch dem Hiob gegenüber zeigt, nämlich als Schöpfer. Er hat die Erde die Maße gegeben, er hat das Meer so wie in Windeln gewickelt und es sprudelt heraus wie aus einem Mutterleib, als es entstand. So, und es war mächtig und Gott hat ihm die Grenzen gelegt. Und das hat alles Gott in 6 Tagen gemacht und hat gesagt, der 7. Tag ist jetzt der Tag der Ruhe. Der Tag, den ihr verstehen sollt, dass ihr nur von mir lebt. Dieses Gebot ist das reinste Nehmegebot. Und dann haben wir auf der anderen Seite ein reines Gebegebot, das sagt, du sollst Vater und Mutter ehren, damit es dir wohlgeht und du lange lebst. Das ist das Gesundheitsgebot, das ist das Glücklichkeitsgebot. Es ist so fantastisch, so tief. Und dann, das ist das Zeichen für nicht nehmen und nicht nehmen. So, Gott weiß, dass der große Kampf für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit immer an der Nehmestelle ist. Nur das, wovon du nimmst, kannst du geben. Die Tafel, die 2. Tafel, ist nur eine Kontrolltafel für die 1. Würden wir im Wesentlichen die 1. Tafel, das heißt das 1. Gebot, haben, nur von Gott zu nehmen, dann wären alle anderen Gebote da schon drin. In diesen 10 Geboten steht nicht, du sollst nicht essen von dem Baum des Guten und Bösen. Aber genau das sagt das Gesetz aus. Adam und Eva nehmen, weil sie vertrauen auf die Schlange. Sie nehmen nicht von Gott für ihr Handeln, sondern sie nehmen von der Schlange. Und sie übertreten genau das Gesetz des Lebens. Wo steht geschrieben im Gesetz, du sollst nicht aus Steinen Brote machen? Nun, auf den ersten Blick sieht man das im Gesetz nicht. Aber Jesus wusste es ganz genau, weil er antwortet dem Verführer und sagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und damit meint er nichts anderes als das Gesetz der 10 Gebote. Ellen White sagt es ganz deutlich in ihren Kommentaren. Und es ist selbstverständlich für jeden, dass das Wort Gottes sein Gesetz ist, was denn sonst? So, Jesus hätte gesündigt, hätte er sich aus Broten, aus Steinen Brote gemacht, weil er hätte von Luzifer genommen, nicht von seinem Vater. Er hätte sich in seinen Taten orientiert nach jemand anders als nach Gott. So, lass uns deshalb verstehen das Gesetz. Es sagt 7-mal nicht nehmen. Wer sich Götzenbilder macht, nimmt von jemand anders den Gott. Wer den Namen Gottes missbraucht, heißt, er nimmt von jemand anders denn aus Gott. Wer tötet, will von einem Menschen nehmen. Wer Ehe bricht, nimmt von einem Menschen. Wer stiehlt, nimmt von einem Menschen. Wer lügt, der nimmt von einem Menschen. Und wer begehrt das, was des Nächsten ist, der nimmt von einem Menschen. Das Nehmen, beim Nehmen ist es der Kampf. Deshalb, woher nimmst du? Nach wem orientierst du dich in allem, was du tust? So, die 10 Gebote sind fantastisch. Sie erklären die Funktionen des Lebens. So, was ist die Übertretung des Gesetzes? Letztendlich nochmal mit anderen Worten. Wir kennen das, es ist das Misstrauen in Gott, die Trennung von Gott. Der Mensch nicht mehr nimmt von Gott und dadurch gibt er natürlich im Tun oder Nicht-Tun, er handelt nicht mehr nach Gottes Willen. Wer getrennt ist von Gott, von ihm zu nehmen, der geht einen falschen Weg. Das ist die Übertretung des Gesetzes. So, es ist nicht mehr von Gott nehmen. Das könnte man als Grunddefinition der Übertretung des Gesetzes nehmen. Man nimmt von jemand anders anstelle von Gott, was in allen Dingen nicht möglich ist, weil alles, was wir sind und haben, können wir nur von Gott nehmen. Ob das den Apfel ist oder die, egal welche Frucht, ob das die Liebe, die Gerechtigkeit, die Freiheit, was auch immer es ist, es gibt es nirgendwo außer in Gott. So, die Übertretung des Gesetzes ist ganz eindeutig. Nicht von Gott nehmen. Jeder, der von Gott nimmt, beim Geben ist alles klar. Und jetzt schauen wir uns den Hiob an. Welche Gerechtigkeit hatte Hiob? Hat er seine eigene oder war das Gottes Gerechtigkeit? Und der Hiob hatte eine klare Gerechtigkeit, weil er nahm und hatte auch während dieser ganzen Prüfungszeit ein ununterbrochenes Vertrauen in Gott. Sein Vertrauen in Gott ist nie weg. Er konnte nicht verstehen, warum Gott jetzt sein Feind ist. Er konnte nicht verstehen, dass das ihm passiert. Und die Freunde sagten, du bist ungerecht, du bist schuldig. Deshalb passiert dir das. Und Hiob sagt, nein, ich bin nicht gerecht, ich unschuldig. Es ist umsonst, dass ich diese Sache habe. Und ich würde gerne rechnen, ich würde gerne wissen, wo ist die Anklageschrift gegen mich? Ich würde sie tragen, ich würde mich beugen unter jedes Leid, wenn ich die Anklageschrift doch hätte. Aber zu Unrecht leiden, das ist immens. Aber er hat es getan. Er hatte ununterbrochenes Vertrauen zu Gott. Damit nimmt Hiob nur von Gott. Und wir haben gesagt, dass nur von Gott nehmen ist die Erfüllung des Gesetzes. Also hatte Hiob eine vollkommene Gerechtigkeit. Deshalb alles, was er tat, handelt nach Gottes Willen. Fragen zu stellen ist kein Problem. Zu seinen Ausdruck seines Leides zu geben ist auch kein Problem. Ist auch nicht sich von Gott trennen. Der Hiob versteht etwas nicht. Aber sein Vertrauen bleibt unverändert. Er nimmt nur von Gott. Er sagt nur seinen Freunden, ich verstehe das nicht. Warum, wenn ich ganz gerecht vor Gott bin und unschuldig, er sich jetzt zu mir als Feind benimmt? Ich würde es verstehen, gibt es da eine Anklageschrift? Ich würde verstehen, hätte ich was getan, dann wäre ich einverstanden, dann würde ich das stolz tragen, dann wäre es mir egal. Dann würde ich dazu stehen, aber ich habe nichts, wozu ich stehen soll. Hiobs Vertrauen in Gott ist ununterbrochen, deshalb ist Hiob vollkommen. Er erfüllt Gottes Kriterien der Gerechtigkeit komplett. Deshalb ist die Frage jetzt, wie kam Hiob in diesen Zustand? Und wir haben ja die Betrachtung heute Hiobs Erlöser. Und wir wissen, dass Hiob das Opfersystem ganz gut kannte, weil er hat das Lamm und das Fett gebracht für die Reinigung seines Herzens. Sie stellten ihn dar. Und er war als Priester, auch zuständig für seinen Haushalt. Hiob wusste, dass er einen Erlöser braucht für sein inneres Leben. Und er hat diesen Erlöser angewandt. Und er ist dazu gekommen, dass sein Herz rein ist. Sonst wäre er in diese Sache gar nicht reingekommen, dass er so geprüft wird. Weil nur ein Gerechter kann so eine Prüfung bestehen. So, jetzt schreit er aus in seinen Worten, nicht nach einem Erlöser, der für ihn stirbt am Kreuz. Das ist nicht Hiobs Schrei, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich möchte, dass wir das deutlich verstehen. Im ganzen Zusammenhang hat Hiob kein Bedürfnis nach dem Erlöser, weil den hat er eingebaut in sein Leben. Das ist fertig. Seine große Not ist die Erlösung aus den ungerechten Verhältnissen. Das ist seine Hoffnung. Das schreit er aus. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er hat die Hoffnung. Und die Frage ist, wie kommt er jetzt dazu, dass er aus diesen ungerechten Verhältnissen, aus diesem ungerechten Leid, was ihm zufährt, wieder herauskommt. Und was ist die Antwort? Nichts anderes als die Rede Gottes. Die Rede Gottes erklärt es dem Hiob, wo seine Errettung ist. Jetzt schauen wir uns mal an, was ist die Botschaft? Ich habe versucht, die Botschaft in einem Bild darzustellen. Weil ein Bild gibt uns mehr Antworten wie viele, viele Antworten. Aber ich habe Folgendes verstanden, warum sich Gott als groß zeigt. Gott zeigt sich als allmächtig, als Schöpfer, als der, der alle Dinge in seiner Hand hat gegenüber dem Hiob, weil er den Hiob klein machen will. Nein, er möchte nur eine klare Botschaft dem Hiob bringen. Hiob, schau dich an und schau mich an. Wer kann gegen das Böse? Und ihr wisst, ich habe diese Form selbst gemacht, weil sie ist nicht das Böse, die Ungerechtigkeit ist nicht formbar. Und er sagt, kannst du gegen die Ungerechtigkeit und Sünde, die ja letztendlich ihren Ursprung in Satan hat, und ich konnte nichts anderes finden in der Rede des Gottes, dass der Behemoth, der auch noch gesagt wird, dass er der Erste der Geschöpfe ist, ja, als Bild steht für den Satan und der Leviathan auch. Und wenn man das Bild so als Gesamtes sieht, dann ist klar, dass Gott, was Gott meint, weil in Jesaja 27 Vers 1. Zu der Zeit wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwert beide heimsuchen, den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird das Ungeheuer im Meer erschlagen. Zu welcher Zeit? Ganz klar, wenn die Bibel sagt, zu der Zeit, dann ist das die Gerichtszeit. Das ist die Zeit, wenn Gott mit dem Unrecht oder dem Unrecht eine Grenze gesetzt hat. Aber er will dem Hiob Folgendes deutlich machen. Hiob, du als kleiner Mann kannst dagegen nichts tun. So, warum willst du kämpfen? Und ich sag dir, die Ungerechtigkeit ist das der Beweis des Übels. Und ich kann dieses Übel nicht beweisen, es sei denn, wenn es am Gerechten geschieht. Unter der Gnade will Gott dem Hiob klarmachen, gibt es keine andere Möglichkeit, als dass der Ungerechte der Gerechte durch den Ungerechten Leid erfährt. Von Anfang an, von Abel, bis Gott einschreiten wird, wird sich die Geschichte immer wiederholen. Es ist nie der Gerechte, der den Ungerechten verfolgt. Es ist immer der Ungerechte, der den Gerechten verfolgt. Es gibt keine einzige Ausnahme. Ihr werdet nie einen wahren Christen sehen, der geht und militant versucht, jemanden zu zwingen, etwas zu tun und die Ungerechtigkeit mit Gewalt zu bekämpfen. Gott macht dem Hiob Folgendes klar. Hiob, nur ich kann die Ungerechtigkeit überwinden. Letztendlich geht sie gegen mich. Sie ist das Gegenteil von mir. Aber sie zeigt sich so dar, wie wenn sie was Gutes ist. Und jetzt muss ich die Ungerechtigkeit wachsen lassen. Sie muss sich ausdehnen, bis ihr volles Bild erreicht ist. Dann kann ich eingreifen und kann dem Ganzen ein Ende machen. Und bis dahin musst du, Hiob, wissen, dass der Gerechte muss leiden unter dem Ungerechten. Dein Leid ist gerechtfertigt, weil es beweist, dass das Böse böse ist. Wärest du ungerecht, dann würde dein Leid nichts nutzen. Dann würdest du ja zu Recht leiden. Aber wenn das Böse, das Ungerechte, den Gerechten leiden tut, dann offenbart es sich als schlimm und böse. Und da die Sünde und die Ungerechtigkeit und Satan so schlau ist, ist es ganz entscheidend, dass wir verstehen, nicht zu kämpfen dagegen. So Gott sagt dem Hiob, kümmere dich nicht, warum du jetzt zu Unrecht leidest. Ich werde dafür einstehen. Und es wird Gerechtigkeit gemacht werden. Weil ich kann die Gottlosen zerstören, du kannst nicht. Ich kann sie ausschütten, so wie wir es letzte Mal gelesen haben, wie durch ein Tuch. Sie sind weg. Ich kann sie in den Boden stampfen, sagt er. Ich kann die Ungerechten vernichten. Das ist die Botschaft, die Gott hier bringt, wenn er sagt, hast du einen starken Arm wie Gott? Ich lese in Hiob 40, Abvers 9. Und kannst du mit gleicher Stimme donnern, wie er es tut? Darum schmücke dich mit Majestät und Hoheit. Kleide dich mit Ruhm und Herrlichkeit. Gieße die Zorneswallung deines Ärgers aus. Siehe die Stolzen an. Wo sind sie? Und demütige sie. Kannst du das, Hiob? Du kannst es nicht. Deshalb sagte er ihm, ich habe aufbewahrt für den Tag der Trübsal, dass den Hagel, der kommen wird in der siebten Plage, in der letzten Plage, in den Zornesschalen Gottes, wird Gott seinen Zorn ausdrücken. Und wir werden uns dieses auch noch näher anschauen in einer der nächsten Betrachtungen. Gieße du die Zorneswallungen deines Ärgers aus. Siehe die Stolzen an, wo sind sie, und demütige sie. Ja, siehe die Stolzen, wo sind sie, und beuge sie, und zermalme die Gottlosen an ihrem Platz. Die Bibel sagt, dass Christus derjenige ist, der mit eisernem Stabe kommt, und er wird sie wie Ton zerschmettern. Genauso wie im Jesaja, zu der Zeit wird er auftreten, und er wird zerstören den Leviathan, die Schlange und den Drachen. Verscharre sie miteinander in der Erde und versenke ihre Pracht ins Verborgene. So will ich auch dich preisen, dass deine rechte Hand dir helfen kann. Und dann kommt der Vergleich mit Behemoth und Leviathan. Und es ist fantastisch, wenn wir es verstehen, dass Gott dem Hiob sagt, ich kann ihn nun zerstören. Du kannst das nicht tun. Aber ich tue es für dich, weil ich für die Gerechtigkeit meines Volkes einstehe. Ich möchte andeuten, was unser größter Kampf ist. Welches ist der größte Betrug der sündigen Natur? Ja, die sündige Natur hat dasselbe unformal wie auch Satan. Sie ist sein Ebenbild und sie trägt den Stempel der Ungerechtigkeit. Und unsere sündige Natur betrügt uns am allerschlimmsten mit dem Guten. Das heißt, die sündige Natur kann die Ungerechtigkeit nicht ertragen. Wir haben ja den Gerechtigkeitssinn. Jetzt kommt jemand und macht mir Unrechtes. Dann muss ich mich, wenn ich diese sündige Natur aktiviere, das heißt durch sie handle, mich gegen die Ungerechtigkeit wehren. Und indem ich das tue, sündige ich. Als ich nach meiner Bekehrung, es waren nur 3 Wochen knapp vergangen, da hat mich Gott in diese Schule genommen. Es ist, wenn ich jetzt zurückblicke, diese 13,5 Jahre, es ist das zentrale Thema meines Lebens und meiner Ausbildung mit Gott, dass er mich lehrt, die Ungerechtigkeit zu ertragen. Und es ist mir nicht leicht, weil ich muss doch die Ungerechtigkeit bekämpfen und wenn notwendig mit Gewalt. Als ich ins erste Gerichtsverfahren hereingekam, weil ich angeblich meinem Vermieter, die Schaden an seinem Haus gemacht hatte, in 23.000 Euro Höhe, da schien mir das so was Ungerechtes. Und als wir dann bei der Gerichtsverhandlung waren, weil ich bin natürlich nicht zum Gericht gegangen, aber er wollte Geld haben und der Richter guckt sich so guckt sich die Akten an und dann sagt er, naja, so ungefähr 4.000 wäre das, was ich denke, doch der Vermieter der Miete zahlen soll. Und bittet einen Vergleich an. Und ich in meinem starken Gerechtigkeitssinn erkenne natürlich, dass das völlig ungerecht ist. Wie, einfach so 4.000 Euro zahlen, ohne dass es da ein klares Gerichtsverfahren ist, ohne dass da die Gerechtigkeit hervorkommt? Das hat in mir alles erregt. Aber was war das, das es erregte? Es war nichts anderes als die sündige Natur. Weil diese sündige Natur muss sich erregen gegen die Ungerechtigkeit. Sie kann sie nicht ertragen. Und in dem Moment, wo sie sich dagegen erregt, wo sie dagegen etwas unternimmt, sündigt man und zerstört sich selbst. Weil Gewalt gibt es nicht. So hätte Gott etwas unternommen am Anfang gegen Satan und hätte ihn einfach mit Gewalt zerstört oder ihn einfach sterben lassen, weil er hätte ja nicht einmal Gewalt anwenden müssen, er hätte ja nur sterben lassen müssen, wäre das ganze Universum in einem großen Fragezeichen und Unsicherheit geblieben. Aber Gott will uns jede Unsicherheit ausräumen. Er will dem Hiob alle Klarheit in seinem Geist schenken, wie nur möglich ist. Und er schafft es ja auch, weil der Hiob sagt, jetzt sehe ich, jetzt ist alles klar. Weil jetzt versteht Hiob, wo die Not ist. Er versteht die Gerechtigkeit, die Ungerechtigkeit auszuhalten, ist in Gottes Sinne, um die Sünde zu eliminieren, um durch die Gnade zu zeigen, dass Ungerechtigkeit das Gegenteil von Gerechtigkeit ist. Und das geht nur durch Leiden des Gerechten. Gott ist gerecht, er wurde angegriffen. Wir werden angegriffen. Jesus wurde angegriffen aufgrund seiner Gerechtigkeit, seiner Heiligkeit. Und er hat es geschehen lassen. Jesus hat nicht bekämpft die Ungerechtigkeit. Er sagt in seiner Rede an seine Jünger ganz, ganz deutlich, widerstrebet dem Übel nicht. Wenn dich jemand eine auf die Backe, dann lass es geschehen. Wenn dich jemand einen Mantel nehmen will, gib ihm auch das Hemd. Wenn jemand dich zwingt, eine Meile, geh zwei. Weil du widerstrebst dem Übel nicht. Es ist nicht deine Sache zu widerstreben. Du lässt es gestehen, weil du kannst es ertragen. Du kannst segnen, die dich fluchen. Du kannst Gutes tun, denen, die dir Böses tun. Und du kannst lieben, die dich hassen. Weil du bist ein Kind Gottes. Und du bist außerhalb dieser Situation. Und genau das ist die Natur der Gerechtigkeit. Die Natur der Gerechtigkeit Gottes steht der Ungerechtigkeit des Bösen gegenüber. Sie kann die Ungerechtigkeit, die einem zufährt, ertragen. Ich habe 4 Jahre gebraucht, bis ich einverstanden war. Ungerechtigkeit ertragen bringt mehr Gewinn, wie sich gegen die Ungerechtigkeit wehren. 4 Jahre hat Gott gebraucht, mir diese einfache Wahrheit klarzumachen. Und ich kämpfe immer noch. Es gibt natürlich große Dinge, würde ich jetzt nicht kämpfen für, aber es gibt diese vielen kleinen Sachen, wo ich mich gegen wehre und sage, das geht nicht. Und dann habe ich noch nicht die Gerechtigkeit Gottes in mir, sondern dann kommt die sündige Natur hervor. Die Gerechtigkeit Gottes sieht das Böse und im Vertrauen, dass Gott die Gerechtigkeit herbeiführt, überwindet die Liebe die Ungerechtigkeit mit Gutem. Das ist das, was Jesus tat. Und ich lese es, weil wir können es nicht häufig genug lesen, im 1. Brief des Petrus, wo er schreibt in Kapitel 2 über Jesus. Ich denke, das ist so fantastisch. Nicht nur er schreibt es, auch der Paulus schreibt es an anderer Stelle. Er sagt hier, ab Vers 19, 1. Petrus 2, ab Vers 19, denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott das Übel erträgt und das Unrecht erleidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr wegen böser Taten geschlagen werdet und es erduldet, aber wenn ihr um der guten Taten willen leidet und es erduldet, das ist Gnade bei Gott. Wer ist das? Wer hat hier die größte Gnade in diesem Buch Hiob? Es ist der Hiob. Der Hiob wusste nur diese Information nicht. Und Gott erklärt es ihm nun in seiner wunderbaren Ansprache, wie tief ist und so wie Gott selbst. Hiob. Und der Hiob sagt es ja, wäre ich schuldig, würde ich sagen, ich öffne meinen Mund nicht. Aber jetzt bin ich nicht schuldig. Und ich verstehe nicht. Hier der Petrus, der nicht nur den Hiob kennt, sondern auch die Geschichte, der sagt, denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr wegen böser Taten geschlagen werdet und es erduldet? Das ist kein Ruhm. Das sollte unter uns nicht sein. Aber wenn ihr um gute Taten willen leidet und es erduldet, das ist Gnade bei Gott. Und da wehrt sich natürlich in uns die sündige Natur. Oder nicht? Habt ihr es nicht gemerkt, was in eurem Herzen vorgeht? In dem Moment, wo ihr das lest, dass das Gnade sein soll von Gott, das heißt, dem Hiob ist Gnade widerfahren, dass er vor dem ganzen Universum Gottes Gerechtigkeit darstellt, Gottes Gnade erfüllt, weil er erduldet das Unrecht. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen folgt. So, wozu sind wir berufen? Genau das hier. Die Ungerechtigkeit zu ertragen. Aber dazu kommen wir erst, wenn wir die Gerechtigkeit Gottes haben. Wenn die Gerechtigkeit Gottes die sündige Natur zur Seite gedrängt hat, sie verscheucht hat aus dem Leben, so wie aus dem Leben Hiobs, dann sind wir gerufen, in den Fußspuren Jesu zu folgen. Und die 144.000 haben ja genau diese Beschreibung. Sie folgen dem Lamm, wohin auch immer es geht. Das ist es. Sie folgen dem Lamm, wohin auch immer es geht, weil sie haben hier auf dieser Erde dem Lamm überall gefolgt und so folgen sie ihm überall hin. Das ist der klare Vergleich, der Petrus schreibt an die letzte Generation. Sicherlich ist ein Grundsatz, der immer gilt, aber in dieser letzten Zeit, wo Gott ein gerechtes Volk braucht, um dieses Volk vor der Welt zu zeigen, nicht nur einen Hiob, er hat 144.000. Der Hiob ist schon ein Licht. Aber stellt euch vor, diese ganze Welt erleuchtet von 144.000 Menschen, die dazu berufen sind und die Christus darstellen in ihrem Leben, die in seinen Fußstapfen folgen. Und hier steht, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Oh mein, wir müssen es doch lesen. Schaut. Die 144.000, Kapitel 14, Vers 1 in Offenbarung. Und ich schaute und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144, die den Namen seines Vaters an ihrer Stirn geschrieben trugen. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, die das wie das Rauschen eines gewaltigen Wasserfalls und wie das Grollen eines mächtigen Donners. Oh, das ist die Stimme Gottes im Sturm. Und ich hörte den Klang von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Tieren und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer dem 144.000, die von der Erde erkauft sind. Diese sind es, die sich nicht mit Frauen befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es geht. Sie sind aus den Menschen als Erstlinge für Gott und dem Lamm erkauft. Und in ihrem Munde ward keine Lüge gefunden, denn sie sind untadelig vor dem Thron Gottes. Siehe da, sie sind ein Spiegel des Sohnes Gottes, der hier beschrieben ist. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Nun, in unserem ist es gefunden worden, aber es ist ausgelöscht, weil wir sind gerufen worden, Christus nachzufolgen. Seine Gerechtigkeit wird zu unserer Gerechtigkeit. Sein Weg wird unser Weg. Sein Name wird zu unserem Namen. Die Identität, wir haben gesehen, das Gesetz der Individualität. Wir müssen eins werden, sonst gibt es keine Erlösung und keine Veränderung. Als er beschimpft wurde, schimpft er nicht zurück. Und er litt, als er litt, droht er nicht, sondern er übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst zu seinem Leib auf das Holz hinaufgetragen, damit wir den Sünden abgestorben für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie irrende Schafe, aber nun seid ihr zu dem Hirten und Wächter eurer Seelen bekehrt. Ist das nicht fantastisch? Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft der Gnade Gottes. Und es ist die Botschaft an den Hiob, der sagt, Hiob, ich werde Gerechtigkeit schaffen. Jesus lässt es so, den Sünden gestorben und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Er übergab es dem, der da gerecht richtet. Er hat das Unrecht ertragen im Vertrauen, dass Gott die Gerechtigkeit herbeiführt. Er wird im Gerecht uns Recht sprechen. Und er sprach schon Hiob aus dem Wettersturm gerecht, weil er gerecht war. Weil durch die Liebe Gottes überwinden wir das Böse, die Ungerechtigkeit mit dem Guten. Wenn überhaupt ein Kampf mit der Ungerechtigkeit da sein soll, wenn überhaupt wir etwas tun sollen um der Ungerechtigkeit, dann ist es, um sie mit Gutem zu überwinden. So, wir haben hier Hiobs endgültige Erlösung. Das hier haben wir gesehen, ist klar. Wann kommt Hiobs endgültige Erlösung? Der kommende König und Richter, der bringt das Ende der Ungerechtigkeit. Und so wie ein Blitz herabfährt vom Himmel, hat Jesus gesagt, so kommt er. Und er kommt als derjenige, der angezogen ist, mit einem, als einer, der die Kelter, ja, als ein Bild ist die Kelter treten. Und das Blut geht bis an die Stadien. Und er kommt als einer hier in Kapitel 19 von Offenbarung. Denn ich sah in den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, der darauf saß, hieß Treu und Wahrhaftigkeit und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie Feuerflammen und auf seinem Kopf sind viele Diademe und er hat einen Namen geschrieben, den niemand kennt außer er selbst. Er war mit einem Gewand bekleidet, das mit Blut getränkt war und sein Name heißt das Wort Gottes. Und folgten ihm die Heere im Himmel, auf weißen Pferden bekleidet, mit weißem und reinen Leinen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, um damit die Völker zu schlagen. Und er wird sie mit eisernem Stabe weiden. Er tritt die Kälte des Weines des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Und dann wird beschrieben, der Sieg über das Tier. Das ist genau, wenn Gott zur Zeit Hiobs, den Leviathan, benutzt, um das Böse darzustellen, das für den Menschen nicht überwältigbar ist. So kommt hier der König, er, der gerechte Richter, wird kommen und wird dem Hiob, und nicht nur Hiob, sondern uns, die wir treu ihm dienen, wird er zu Recht helfen. Das heißt, er wird uns aus unserer großen Not. Die 144.000 werden durch diese trübselige Zeit gehen. Es wird ihnen die größte Ungerechtigkeit angetan. Es wird ihnen angekreidet, alles Mögliche. Sie haben nichts mehr. Sie sind entkleidet. Sie haben genauso wie Hiob null etwas, worauf sie sich verlassen können. Sie stehen allein. Und die Bibel sagt, niemand, auch Hiob nicht, könnte in der Zeit für irgendjemand anders einstehen. Zu der Zeit, Hiob, Daniel, da war noch jemand, Noah, Hiob und Daniel, die alle für ihre Familien, oder der Noah vermittelte für seine Familie, der Hiob auch, und der Daniel für sein Volk und für seine Freunde. Sie alle würden nur alleine ihre eigene Seele erretten können. Weil in der Zeit kann niemand mehr Fürbitte tun. Es geht nur noch um die Gerechtigkeit Gottes zu beweisen, indem man die größte Ungerechtigkeit erduldet und es als Gnade sieht, auch wenn mitten in der Wolke man es nicht meint ertragen zu können. Aber das ist das große Geschenk Gottes, das Geschenk, es ist sein großer Plan, um ein für allemal die Ungerechtigkeit durch Gerechtigkeit aus dem Universum für immer zu verbannen, damit keiner mehr glaubt, wenn er etwas unternimmt gegen Gott und Gott korrigieren möchte, dass das einen Grund hat. Und es wird nie mehr aufkommen, weil Gott hat seine ganze Liebe und Gerechtigkeit in einer Weise offenbart, wie niemand anders oder jeder Geist eines jeden Menschen oder jedes Geschöpfes wird erkennen, dass Gott gerecht ist. So, was ist die Botschaft der Rede Gottes zu Hiob und dann auch zu den Freunden? Es ist deutlich. Hiob, kämpfe nicht um deine Gerechtigkeit. Behalte sie, vertraue mir. Auch wenn du das größte Unrecht leidest, ich bin größer wie du. Deshalb stell dir seine ganze Herrlichkeit dar. Ich kann es. Ich kann dir wirklich helfen. Vertraue mir und am Ende wirst du als Sieger dastehen. Auch wenn jetzt mitten in diesem Kampf du meinst, du bist der Verlierer. Du meinst, dass das nicht richtig abläuft. Doch, es ist in meinen Augen der einzige Weg, aus deinem Herzen oder zu beweisen, dass in deinem Herz keine sündige Natur mehr besteht, wenn du das Unrecht, so wie ich, völlig erleiden kannst. Und ich verspreche dir, Hiob, ich werde mich kümmern. Mein Arm ist stärker wie deiner. Und es werden die Ungerechten und die Bösen vernichtet werden. Sie werden nicht mehr gefunden werden, weder die Wurzel noch die Äste. Was für eine wunderbare Verheißung. Was für eine wunderbare Offenbarung Gottes aus dem Wettersturm. Und der Hiob sagt, jetzt habe ich es begriffen. Herr, entschuldige, dass ich geredet habe. Ich wollte so nicht reden. Ich habe es nicht gewusst, aber jetzt ist es klar. Und so bekehrt sich Hiob sozusagen nicht von einer Sünde, sondern er bekommt eine Erkenntnis, die ihn befriedigt. Und er ist glücklich damit. Und er sagt, ich werde nicht mehr reden, weil ich weiß, er wird sich zeigen am Ende. Meine Hoffnung, die ich hatte, hat sich bestätigt. Mein Erlöser lebt. Und am Ende wird er sie aus dem Staub erheben. Und meine Augen werden ihn sehen. Und ich möchte dasselbe glauben, dass meine Augen meinen Heiland sehen werden, wenn er kommt in den Wolken des Himmels. Nicht, um mein Herz zu reinigen, das muss er lange davor gemacht haben, sondern um mich aus den ungerechten Verhältnissen, in denen ich mich befinde, zusammen mit allen anderen, uns zu befreien. Und wir werden uns erinnern an die Botschaft des Hiobs und werden sagen, Gott kann. Das Unrecht wird letztendlich vernichtet. Aber lass es an mir geschehen, weil das ist Gnade bei Gott, dass das Unrecht als Unrecht völlig herauskommt und die Gerechtigkeit als Gerechtigkeit im Unrecht scheint wie ein Licht. Und wir werden damit einverstanden sein, dass egal was kommt, wir erleiden und wir werden uns verlassen auf ihn. Und er wird erscheinen, wenn wir schreien Tag und Nacht, weil die Verhältnisse werden schlecht sein. Aber er hat es verheißen, Jesus sagte seinen Jüngern, und er wird seinen Knechten helfen. Ich sage euch, schnell wird er kommen, wenn sie rufen zu ihm Tag und Nacht. Diese Stunde kommt bald und möge uns Gott vorbereiten, dass wir reines Herzens sind, dass wir dann auch die größte Ungerechtigkeit in unserem Leben ertragen können. Amen.